Du bist eine Dampfwalze, eine Dampfwalze. Mit diesem inneren Mantra begibt sich eine schwarze Frau allein mit einem Kameramann in eine Nazi-Demo. Was als persönlicher Versuch beginnt, sich Rassismus zu stellen, wird zu einem radikal direkten journalistischen Ansatz, der bis zum Besuch des Ku Klux Klans führt. Der Sprung ins kalte Wasser. Mit Jutta Almendinger und Katja Kipping. Heute zu Gast Mo Asumang.
Liebe Jutta, was ist denn bei dir Neues passiert, seitdem wir zum letzten Mal hier im Studio waren?
Ach, wir brauchen doch nicht immer mit Neuem irgendwie kommen jetzt. Ich bin wirklich wie ein Flitzebogen gespannt, was aus deiner Choreografie wurde. Die hattest du doch das letzte Mal anmoderiert, oder war das nur so?
Du sprichst von der Tanzchoreografie.
Absolut, natürlich.
Rumba, Cha-Cha, Jive zu den besten Hits von Dirty Dancing. 4 Minuten 20 Sekunden und
wie viele Fehler?
Also da ist immer noch Luft nach oben, was Ausdruck anbelangt, aber wir haben 0 Fehler gefunden, also wir haben fehlerfrei getanzt und es war ein ganz lustiges Erlebnis auf der Gala, also die Choreo wurde getanzt auf Bühne. Und ich glaube, das Publikum hatte Spaß. Das waren aber vor allen Dingen Eltern, die ihren Kindern zugeschaut haben und wir waren dann mal so ein bisschen der Anreger, was man auch als Eltern tanzen kann.
Jetzt haben wir ja viele Hörerinnen und Hörer, die absolut natürlich sich das anschauen wollen. Kann man das sehen?
Da muss man beim entsprechenden Tanzverein Mitglied sein.
Ach, so sehr exklusiv. Naja, dann kann ja jeder behaupten, es ist null Fehler.
Ich habe für dich ein Video hinterher. Aber apropos, worüber wir schon mal gesprochen haben. Du hast in einer der vorangegangenen Episoden von der NGO Plan erzählt, die in der Entwicklungszusammenarbeit ist. Gibt's da Entwicklungen?
Naja, Plan ist eine riesige internationale Organisation und zeichnet sich dadurch aus, dass sie Patenschaften für Mädchen, also tatsächlich für Mädchen, organisiert und sehr erfolgreich. Und tatsächlich, ja. Das ist jetzt auch erst am letzten Freitag gewesen, war ich in Hamburg bei meiner allerersten Mitgliederversammlung. Und das hat mich, ist mir sehr nahe gegangen, muss ich sagen, weil ich dachte, naja, man zahlt da diese Patenschaft und dann bekommen die Kinder dort Bildungszugang. Aber was ich mir gar nicht klar gemacht habe, sind diese Ausstrahlungseffekte, also dass auch die Väter ihre gesamte kulturellen Voreinstellungen dessen, was sie von ihren Töchtern erwarten, ändern, dass sie jetzt die Verfechter sind, dass die Mädchen nicht beschnitten werden, dass es zu einer Transformation der Kultur kommt durch so eine Patenschaft, die wahrlich nicht teuer ist. Also ich hatte ja viel gezweifelt, hatte ich glaube ich auch gesagt, ob ich jetzt nochmal was Neues machen sollte, aber das war, wie man so schön sagt, rewarding.
Spannend. Und jetzt geht es um unseren Gast. Herzlich willkommen, Mo Asumang, bekannt als Regisseurin, Schauspielerin, Moderatorin, Autorin und Aktive. Jutta, du hattest vorgeschlagen, dass wir Mo einladen. Erzähl doch mal deine Gründe.
Naja, Mo ist ja jünger als ich und weiß wie heute eigentlich, wie ich mal den Fernseher anschaltete und da ein vollkommen anderes Gesicht sah. Also nicht diese weißen Frauen, ob blond oder brünett, sondern tatsächlich so eine Afrodeutsche, die ich gar nicht so richtig zuordnen konnte, wo ich
laut Wikipedia die erste afrodeutsche Fernsehmoderatorin in Deutschland.
Ja, das wusste ich damals nicht. So habe ich, bin ja so alt, dass ich da jetzt auch nicht in Wikipedia oder was nachschauen konnte. Aber sie machte ja damals dann auch noch so Filme wie Liebe und Sünde, was du da alles gemacht hast. Und sie war immer so hübsch und so anders. Und dann habe ich das vergessen über die Jahre und dann trafen wir uns zufällig wieder in ganz anderen Zusammenhängen. Und sie war so ganz anders. Also sie war so etwas von ganz anders. Sie sah anders aus, natürlich immer noch hübsch, aber nicht mehr auf so hübsch gemacht. Also wirklich voller Power, voller Transformationspower und hochpolitische Themen vertreten. Und dachte ich, wow, also ob ich mich je so verändern kann, da gehört Kraft dazu. Und darüber würden wir gerne, finde ich, heute reden. Sie heißt ja auch eigentlich gar nicht Mo, sondern Monika Yahahoma. so machen, was sie uns auch erklären kann. Herzlich willkommen, Jo. Ich bin sowas von glücklich, dass du Zeit für uns aufwendest. Ich bin richtig stolz, dass du da bist. Und wir fangen ja immer an, nachdem wir so ein bisschen unsere Gästinnen vorstellen, die entscheidende Frage zu stellen. Unsere Sendung, unser Podcast heißt Der Sprung ins kalte Wasser. Was würdest du sagen, war dein Sprung ins kalte Wasser?
Oh, mein Sprung ins kalte Wasser ging in sehr, sehr, sehr kaltes Wasser, weil die Kälte kam nämlich von den Menschen, über die ich jetzt spreche. Ich habe mich als Afrodeutsche mit einer dunklen Hautfarbe irgendwann mal mit Neonazis getroffen. Und das war der Sprung ins kalte Wasser. Vorher habe ich die Dinge immer verdrängt, Rassismus und was es alles so gibt. Und dann habe ich mir irgendwann gesagt, ich brauche eine Veränderung. Ich möchte nicht mehr mich klein fühlen. Ich möchte nicht mehr, dass die Menschen mich klein machen. Ich werde die jetzt mal kennenlernen. Und das war der Sprung ins kalte Wasser. Das hat wirklich mein Leben verändert.
Ja, also damit können wir jetzt ja gar nicht zufrieden sein. Also, du weißt ja,
wieso nicht?
Erfolgreiche. Naja, also sich klein zu machen, also das ist einfach nicht das Bild, was ich mir damals von ihr machte. Ich habe da eine stolze Frau gesehen, die absolut souverän moderiert hat. Und ich hätte jetzt nicht gesagt, dass ich da auf dem Bildschirm eine Frau mit irgendwelchen Minderwertigkeitskomplexen oder mit Fragezeichen sehe. Insofern muss ich da ja irgendetwas aufgebaut haben.
Du sagst es, also das ist auch das Eigenartige. Also ich habe ja moderiert vor fast, also zwischen 2 und 3 Millionen Zuschauer haben das jeden Mittwoch gesehen. Also ich konnte nicht auf die Straße gehen, ohne dass jemand sagte, hey, geile Sendung gestern. Oh ja, alle haben immer
das
zugeguckt.
Das Wort durfte ich damals nicht in den Mund nehmen, aber ja, so war ja das. Ja.
Alle haben immer zugeguckt, wenn ich gegessen habe, wenn ich die Gabel zum Mund genommen habe. Also ich war wirklich ein bisschen famous, kann man schon sagen. Und da würde man jetzt nicht denken, dass da eigentlich Minderwertigkeitskomplex ist. Eigentlich nicht, ne? Aber das mit dem Rassismus ist so, dass sich das eben von Kindheit an ganz tief bei mir auch eingegraben hat. Das fing ja schon damals an, als ich mit 2 Jahren mit meiner Mutter und mit meiner Oma aus dem Haus rausgeworfen wurde, wegen meiner Hautfarbe.
Aus welchem Haus? Wie?
Das war in Kassel und die Besitzer haben gesagt, oh, da ist jetzt ein bisschen zu viel Farbe. Wollen wir nicht und ihr müsst halt gehen. Und da bin ich rausgeschmissen worden. Und da
muss man
sich
jetzt erstmal fragen, was deine Abstammung so ist. Deine Mutter ist ja Deutsche, deine Oma auch?
Genau. Oh, die Mutter ist Deutsche in Kassel geboren, die Oma Deutsche in Dresden geboren. Und
wie interessant.
Also ich bin ja Viertelsächsin quasi. Und mein Vater ist nach Deutschland gekommen, um Elektrotechnik zu studieren. Und der kam aus Ghana. Und die beiden haben sich in der Straßenbahn kennengelernt. So, daraus bin ich entstanden. Und ja, jetzt bin ich da.
Ist das deine früheste Kindheitserinnerung an so eine Diskriminierung oder Rassismus?
Nee, also man hat's mir immer erzählt. Ah, okay. Ne? Also man hat mir auch andere Sachen erzählt. Ich bin ja mit 5 Wochen ins Kinderheim gekommen. Also da war ich wirklich so klein.
Warum bist du denn ins Kinderheim gekommen?
Ja, das ist wahrscheinlich auch ein bisschen, hat mit deinem Thema zu tun, was du eben in deiner Forschung auch erforscht. Ja, damals gab's halt nicht so eine, wie sagt man, Crash, also so eine Kinderkrippe, wo man das Kind einfach hingeben konnte und dann eben zur Arbeit gehen konnte. Und das hat man mir erzählt. Ehrlich gesagt weiß ich es gar nicht, müsste ich mal überprüfen. Und dann bin ich eben zu Pflegeeltern gekommen. Und also erstmal ins Kinderheim und dann zu Pflegeeltern, genau.
Damit deine Mutter arbeiten konnte.
Damit meine Mutter arbeiten konnte.
Ach so.
Ja, so alt bin ich schon. Was, so alt? Das sind so Sachen, die gehen halt tief. Also du kannst da trotzdem auf einer großen Bühne stehen oder vor Millionen von Menschen moderieren und hast aber dieses andere, dieses kleine Kind, was abgewiesen wurde, trotzdem noch mit dabei. Und so gesehen hat mich dann das mit den Nazis, ne, dieses ganze Nazi-Gedöns, was weiß ich, Morddrohung von der Neonazi-Band, die Kugel ist für dich, Moasumang haben sie da gesungen, sowas, oder überhaupt die ganze Transformation, dass plötzlich so viele Nazis da sind, das hat das alles wieder auch so ein bisschen wachgerufen. Dazwischen hatte ich eigentlich eine ganz gute Zeit, so bei Liebe Sünde,
Da habe ich einfach moderiert, ich war sehr beliebt, ich war immer bei Harald Schmidt in der Talkshow.
Ja, das habe ich ja alles gesehen. Das, ich habe mich verschlungen sozusagen. Mhm. Ja. Ja, aber jetzt bin ich ja keine Psychologin und schon mal überhaupt gar nicht mehr als das. Aber es stellt sich jetzt doch die Frage, wenn ich mir jetzt vorstelle, so ein junges Mädchen kommt ins Heim und ist dann bei Pflegeeltern, damit die Mutter arbeiten kann. Wie bildet die sich denn aus zu etwas, was ja wirklich auch Rückgrat, was Courage, was Mut, was Ausdrucksstärke bedarf, was auch Charisma bedarf, zu so einer wunderbaren Moderatorin? Also ist das nicht ein erster Sprung dann irgendwie gewesen? Oder also ja, aber da scheitere ich jetzt wahrscheinlich an meinen eigenen Stereotypisierungen. Weil man denkt, einmal Kinderheim, einmal Pflege, Eltern, da kommt man ja nicht mehr raus. Und also wie hat man denn das geschafft?
Ja, wie habe ich das geschafft? Also ich habe sehr viel Sport gemacht, war auch mit Hessenmeisterin im 100-Meter-Lauf und habe Basketball-Bundesliga gespielt. So habe ich dadurch schon mal so ein bisschen Selbstbewusstsein bekommen. Aber ansonsten muss ich sagen, habe ich ziemlich in einer Vermeidungsstrategie gelebt.
Und dann wurdest du als Moderatorin entdeckt.
Moment, Vermeidung.
Bei Basketball.
Was hast du vermieden, wenn du gesagt hast, Vermeidungsstrategie?
Vermeidungsstrategie im Sinne von die Dinge, die mir halt wehgetan haben. Mhm. Dieses abgewiesen zu werden und der Rechtsruck, den es ja auch schon immer irgendwie gab, ne, nur in verschiedenen Levels. Und eigentlich habe ich immer vermieden, darüber zu sprechen. Und als dann die Morddrohung kam, da kam ich da eben nicht mehr drum herum. Da musste ich mich damit auseinandersetzen.
Über die Morddrohung müssen wir mal einen Moment reden. Du hast das schon kurz angesprochen. Für alle, die es noch nicht so kennen, es gab damals einen richtigen Song von einer Nazi-Band. Ne? Mhm. Die haben ein paar Leute aufgezählt. Die haben dich willkürlich rausgesucht wie alle anderen und haben das danach andere aufgegriffen? Oder wie hast du davon überhaupt erfahren? Weil ich meine, du folgt jetzt bestimmt nicht immer Nazi-Bands, was die für neue Songs rausbringen. Also erinnerst du dich noch, wie du von diesem Lied erfahren hast?
Ja, das war auch ziemlich krass. Ich habe einen Anruf bekommen von ARD Kontraste. Und die haben gesagt, wir haben hier so ein Lied. Und da tauchen sie drin auf. Hätten sie denn Lust, sich das also vor laufender Kamera im Studio anzuhören? Und dann habe ich gesagt, ja, okay, was ist es denn? Ja, es ist jetzt aber nicht ganz schön, aber vielleicht wollen sie es denn machen. Und dann habe ich gesagt, ja. Ich wusste aber nicht, was wirklich da auf mich zukommt.
Das hätte ich ja nie gemacht. Ich hätte mir das ja auf alle Fälle vorher angeschaut. Da bin ich ja ein Kontrollfreak.
Ja, ich habe es da tatsächlich zum ersten Mal gehört. Und die wollten tatsächlich meine Reaktion auf das Lied. Und manche sagen, ha, das ist aber auch ein bisschen hart. Aber ich denke, ja, so muss man das machen. Wenn man einen Dokumentarfilm dreht, will man ja auch immer die erste Szene haben. Und dann habe ich das gemacht. Und dann habe ich aber schon auf dem Rückweg gemerkt, bin dann in meinen alten Benz eingestiegen, so ein Strich-Achter. Und dann habe ich schon gedacht, oh weia, ich lebe in Gefahr. Und das Lied hieß halt, die Kugel ist für dich, Mo Asumang. Dann wurden noch andere Leute erwähnt, die Kugel ist für dich, Michelle Friedmann, Rita Süßmuth, die wir ja vorhin getroffen haben.
Sagenhafte Frau.
Tolle Frau. Genau, und dann war es eben, die Kugel ist für dich. Eine Kugel kann überall durch ein Fenster kommen. Und dann habe ich eben gedacht, okay, jetzt sitze ich ja eigentlich in meinem Auto nicht mehr in Sicherheit. So, und dann hat sich das so in den Körper eingebrannt und da war ich dann noch mehr in der Vermeidungsstrategie.
In welchem Jahr war das, weißt du es noch?
Oh, das ist schon ewig her, das war, ich glaube, ich habe 2002 davon erfahren, ja.
Also über 20 Jahre her.
Genau, ja. Aber ich habe ja was draus gemacht.
Ja, genau. Wir sind jetzt erstmal, ne? Hat vielleicht auch nochmal die Diskriminierung wieder wachgemacht, die das kleine Mädchen erfahren hat wahrscheinlich, ne? So wie du das
war das tatsächlich so, dieses Lied, so ein Auslöser zu sagen, da stelle ich mich jetzt dagegen?
Das war eine komplette Retraumatisierung auch von dem abgewiesen werden von damals. Und jetzt war es dann eben in Form von, jetzt bringen wir dich gleich um. Und das ist ja nicht einfach nur so, da ist ein Lied, sondern dieses Lied ist eben bei den Nazis und die hören das und wenn die dann halt abends betrunken sind und in irgendeinem Club kreischen die dann, die Kugel ist für dich, Mo Asumang, und wer weiß, ob die dann halt bei mir vor der Tür stehen. Ich bin aber erst, ich habe erst wirklich richtig reagiert, als ich dachte, oh Mann, dann stehen die vielleicht auch bei mir bei der Bar vor der Tür. Und da habe ich Angestellte. Und dann habe ich gedacht, okay, die will ich nicht in Gefahr bringen. Also das war dann nochmal so ein extra.
Weil du eine Bar führtest.
Ich hatte eine Lounge.
Eine Lounge?
Ja, das war sozusagen die erste Lounge, glaube ich, in Deutschland. Also zumindest hat der Tipp und City, die haben mich immer danach befragt. Und Harald Schmidt hat dann auch gefragt, was ist denn bitte schön eine Lounge?
Das weiß ich jetzt mal überhaupt nicht, dass du eine Lounge hattest.
Ja, da gab es Alkohol.
Ja, also das ist jetzt halt vielleicht.
Wie kamst du denn auf die Idee? Ausgegangen bei einer Lounge.
Ja, wie kamst du da auf die Idee, eine Lounge zu öffnen?
Ja, tatsächlich über eine damalig beste Freundin, die auch vorher eine Bar hatte. Und dann habe ich gedacht, ach, das ist ja auch eine coole Idee. Und sie meinte, ja, steig doch da mal mit ein. Und dann hatte ich eben sehr viel Geld verdient mit Liebe Sünde. Und dann hat sie 10.000 reingepackt und ich 200.000. Das war aber hinterher auch alles weg.
Oh.
Ja. Haben sich die Leute da durch die Nase gezogen, um das jetzt mal so ganz ehrlich zu sagen.
Und warum Lounge? Lounge hört sich jetzt sehr, also wenn man jetzt so mit dir spricht und dich kennt, dann
also nicht
passt
ich,
ja diese
sondern
Lounge.
Die Leute haben es durch die Nase gezogen.
Ja, das habe ich ja schon verstanden. Ja. Lounge hört sich ja gar nicht, also irgendwie hörst du dich eher wie so eine Barfrau an als eine Loungefrau. Das ist ja alles. Aber das war noch die damalige Zeit, dass das dann da Lounge bei dir heißen musste, weil du dich noch so loungig fühlst.
Ja, das war
nicht
so wie
härter Bar.
Also eine Bar war halt, du stellst halt ein paar Hocker rein, irgendwie kriegst du Alkohol und es ist laut und eine Lounge ist leise, du sitzt auf Ledermöbeln oder Sofas, die Musik ist entsprechend und du kriegst natürlich super High-Class-Cocktails. So, ne, das war der Unterschied und das war dann plötzlich so in, dass man halt in eine Lounge ging, ne, after work und so. Aha. Und da habe ich sie dann Seven Lounge genannt, weil ich eben vorher bei ProSieben gearbeitet habe.
Ja. Aha, und da hattest du dann Angestellte und es war wirklich eher zum Schutz deiner Angestellten.
Dann hatte ich Angst um die, genau. Und dann dachte ich, jetzt musst du wirklich auch was machen, ne?
Ja. Hast du dann auch so Selbstverteidigung gelernt und solche?
Nee, das mache ich jetzt im Moment gerade, habe ich überlegt, weil ich bei Instagram ständig solche Krav Maga-Videos bekomme.
Interessant, wie die Algorithmen genau darauf kommen.
Ja,
wir sind
dann
so ein bisschen die Zeit vor dem Sprung besprochen. Dann gab es ein retraumatisierendes Erlebnis, wo er erst, ich glaube, das ist ja auch ein Ziel, wer solche verachtende, menschenverachtende Songs schreibt, will einschüchtern, Schrecken verbreiten und so weiter. Die Reaktion kam erstmal, aber dann hast du ja was gemacht, was die, glaube ich, nicht so auf dem Zettel hatten, als sie da ihren menschenverachtenden Hass und ihre Mordaufrufe in Liedsong gepresst haben.
Genau, dann stand ich eben plötzlich vor ihnen. Aber das war auch noch ein ganz langer Weg. Also da, dieser Prozess überhaupt dahin zu kommen, wer bringt dir denn bei, wie man mit einem Nazi redet, wenn du eine dunkle Hautfarbe hast oder überhaupt? Also ja, kannst du ja nicht irgendwo googeln. Ne?
Also eine Reaktion, wenn man irgendwie sich bedroht fühlt, wäre ja auch zu sagen, ich mache zu. Also ja, lege mir
ich schließe
Panzer
die Lounge,
zu, ich ziehe die Zäune höher, ich baue Mauern und also ja. Nationen und Menschen reagieren ja oft bei Angst mit Zumachen, Verpanzern. Deswegen haben auch Orthopäden viel zu tun, also zumachen. Aber du hast dich ja für was ganz anderes entschieden, aufzumachen.
Mhm.
Wie kam es, dass du diesen Weg gegangen bist?
Ich habe mich gefragt, gibt es irgendwelche Vorbilder, dass dass eine Community funktioniert. Und dann dachte ich, eine Familie ist auch eine Community. Und dann habe ich gesagt, okay, dann ist Deutschland die Großfamilie Deutschland. Und dann dachte ich, alles klar, dann sind diese Menschen, diese rechtsnationalen Menschen, meine Brüder und Schwestern. Also muss ich da jetzt hingehen? Das ist ja eine Familie.
Ist ja auch nicht immer leicht in der Familie.
Du bist ja sozusagen dann so, als ob du zu so einem Stiefbruder oder so etwas gehen würdest, wenn
ich zu
deiner
Familie. Ich habe dann einfach gedacht, ja, die gehören ja auch dazu und ich gehöre auch dazu. Und dann bin ich da einfach hingegangen.
Also
genau.
Das hört sich jetzt nach furchtloser Neugierde an.
Ist aber ein wirklich langer Weg. Also erst habe ich bei einem Theaterprojekt mitgemacht zu therapeutischen Zwecken in einem Knast. Da habe ich dann meinen ersten Nazi kennengelernt. Und da habe ich dann auch gemerkt, also die Art und Weise, wie man ihnen gegenübersteht, das beeinflusst auch seine Art, sich dir zu präsentieren. Und da ich offen war, ich war ja geschützt in diesem Knast, ja, da waren Wärter und so, da ich sehr offen war und freundlich war, ja, war das plötzlich für die andere Seite irgendwie komisch. Und habe ich gemerkt, okay, da geht was. So, das war so der erste Schritt. Und dann bin ich auf Nazi-Demonstrationen gegangen. Meine erste Nazi-Demonstration, da waren 3000 Nazis.
Also du bist mit den Nazis mitmarschiert.
Ich bin da hingelaufen. Der ganze Alexanderplatz war abgezäunt, so im Umkreis von 1 Kilometer. Es gab 3000 Nazis, weiß nicht wie viele hunderte Polizisten und die Eskalationsteams und mich. Ja. Und sogar noch ein Kameramann, der auch noch mitgegangen ist. Und dann bin ich da rein und dann merkte ich aber, mir wird ganz übel. Also dann habe ich gedacht, okay, ich gehe jetzt da rein und alles easy und ich spreche jetzt mit denen. Und dann habe ich aber gemerkt, nein, ich habe mich, also meinen Körper gar nicht im Griff. Also ich habe mich völlig aufgelöst und habe angefangen zu zittern. Mir war übel und ja. Ich bin dann trotzdem weitergelaufen. Ich habe mir so ein inneres Bild gebaut. Dampfwalze, habe ich immer gesagt. Bin eine Dampfwalze, bist eine Dampfwalze, bist eine Dampfwalze, bist eine Dampfwalze. Und walzt einfach weiter so, bis
auf
du vorne
diese
bist
Idee,
und die Leute ansprichst.
Auf diese Idee muss man ja erstmal kommen, dass du dir, wenn das Zittern die Angst anfängt, du dir so ein Bild schaffst, hast du dich da vorher irgendwo beraten, was weiß ich nie, soziale Arbeit irgendwie mal so die Top 5 dir reingelesen, angeschafft oder so, sondern du bist komplett, hast dich auf deine Intuition verlassen in der Situation?
Ja, also ich glaube, dass der Mensch oder der Körper, der weiß sich dann schon irgendwie zu helfen. Man hat ja auch ein Bauchgefühl und das alles zusammen und natürlich, dass ich das wollte. Ich glaube, das war das Entscheidende. Ich wollte bis nach vorne laufen. Ich wollte nicht flüchten und wieder umdrehen und klein beigeben. Ich wollte tatsächlich dahin und ich wollte tatsächlich auch Menschen kennenlernen. Also
und das hat dann das auch ist, mit dem
sehr,
Kameramann
sehr
geklappt. Also du warst ja da nicht alleine, sondern
genau. Der
Kameramann war dabei und dieser Kameramann hat dir ja dann auch ja schon den Status etwas Besonderem gegeben. Also das war ja dann offensichtlich, dass du doch geschützt warst, oder?
Naja, also wir waren 2 und die waren 3000. Also so wirklich geschützt war man nicht. Ja. Also im Hinterkopf hatte ich immer, jetzt kommt eine Bierflasche angeflogen, wird dir über den Kopf gebraten oder jetzt schlägt jemand eine Bierflasche ab und da sind vorne
so
Spitzen.
Angst hattest
und
du.
Rammt sie dir in den Körper. Also das waren wirklich Bilder, die hatte ich.
Dein Kameramann auch?
Der auch, ja. Ja.
Aha.
Ja.
Aha. Und die Polizei war aber jetzt nicht extra auf dich abgestellt, sondern
die wussten ja nicht, dass ich komme, ne?
Ah,
also ich hatte da bin einfach mit einem Ausweis reingegangen. Ich hatte tatsächlich einen Presseausweis und die Polizei hat geschaut und hat gedacht, okay, die läuft hier in die falsche Richtung, aber naja, was soll's? Und ich habe dann natürlich auch bei den Wannen angeklopft, bei den Polizeiwannen und habe gesagt, ich gehe jetzt dahin, würdet ihr mir aufmachen, ne? Weil kann man ja auch reinfliehen in so eine Polizeiwanne. Und die haben nur komisch geguckt. Ja.
Und was war dann danach? Warst du dann stolz auf dich? Oder warst du dann noch verängstigter? Oder warst du irritiert?
Ich war irritiert, ja. Also ich war sehr irritiert.
Über dich selbst auch?
Ich war auch irritiert über mich selbst, aber mehr irritiert über die Menschen, was ich gesehen habe. Weil ich nämlich am Anfang tatsächlich erstmal gar nichts gesehen habe. Ich habe erstmal nur dunklen Schleier gesehen oder alles war alles so neblig. Weil natürlich dieses Getriggertsein bei mir extrem gewabert hat. Und ich war also komplett in einem Trigger-Modus. Und ich glaube, der Körper schaltete automatisch auf, ich glaube, Fight, Flight, Freeze, ne? Mhm. Genau. Und also da musst du erstmal drüber hinwegkommen. Und ich habe dann tatsächlich irgendwann gesagt, ich schaue mir die jetzt an. Und das war also wirklich eine bewusste Entscheidung, zu sagen, ich schaue sie jetzt an und ich erlaube mir das. Erst dann habe ich sie angeschaut. Vorher ging es einfach nicht.
Wie lief denn das erste Gespräch? Hast du dann gesagt, ja, hallo, ich bin hier von dem und dem Sender, mich interessiert, warum Sie hier sind? Oder wie lief die erste Ansprache und die Reaktion ab?
Also ich habe am Anfang, glaube ich, nur Hallo gesagt und die guckten kurz und drehten sich weg. Ja, und es haben sich auch mal unisono 10 Leute umgedreht. Oder, mit dir reden wir nicht. die Presse lügt. Also das gab es schon immer, ja, das ist ja auch schon eine Weile her, dieses erste Interview. Und die haben sich eigentlich alle abgewandt. Also ich habe, keine Ahnung, eine halbe Stunde bestimmt gebraucht, bis ich einen gefunden habe. Und der war dann von der NPD.
Aber jetzt muss ich doch nochmal zurück, Entschuldigung, Katja, ich muss jetzt doch nochmal zurück. Das war jetzt eher sozusagen in deiner Rolle als Journalistin und mit einem primär journalistischen Interesse, dass das, du dahin bist. Oder war es tatsächlich das, was ich jetzt zunächst mal gedacht habe, der erste Zug hin zu einer Selbstbefreiung? Oder kann man das gar nicht drängen?
War es auch, weil zu der Zeit habe ich ja noch gar keinen Film gemacht. Also zu der Zeit wollte ich einfach nur dahin gehen und da dieser Kameramann auch bei in dem Knast mit dabei war, habe ich den einfach gefragt, magst du mitkommen? Und da war ich jetzt nicht als Journalistin und auch in den späteren Interviews, die ich da mit dem Ku Klux Klan geführt habe oder mit Frauenhassern oder sonst wie, also ich bin da nie ganz befreit von mir. Also ich werde ja auch attackiert von den Leuten und also das kann ich nicht einfach wegschieben und sagen, ich bin jetzt die Journalistin, hier sind meine Fragen. Das geht nicht. Also das berührt mich. Ne? Genau, ja.
Gab es denn zu der Zeit auch andere Personen, die dann mit diesen Neonazis mitgelaufen sind, die also eine weiße Hautfarbe oder Männer oder also mich interessiert so ein bisschen diese Trennungslinie zwischen es war ein Sprung für dich persönlich von dem es war ein Sprung für dich professionell.
Es war eigentlich eher der Sprung persönlich. Genau, das andere lief so mit, aber eigentlich habe ich immer versucht, tatsächlich rauszufinden, kann ich für mich selber stark sein oder kippe ich um, wenn ich da eben stehe und angefeindet werde. Und das wollte ich einfach nicht. Also habe ich so lange versucht, bis es mir gelungen ist, tatsächlich ganz normal Fragen zu stellen. Und ich habe dann auch immer mehr und mehr gemerkt, dass die andere Seite irgendwie auch verunsichert ist. Weil sie kennen das ja nicht, ne? Sie reden ja in ihren Gruppen über Menschen mit Migrationsgeschichte, über Menschen mit einer dunklen Hautfarbe oder in Anführungszeichen anderer Religion. Aber es ist ja nicht so, dass sie jetzt mit dir reden würden. Das tun sie ja nicht. Und deshalb, das war eben so dieser Überraschungsmoment. Ich habe auch da bei dieser ersten Demo habe ich einen getroffen und der erzählte etwas von seinem Großvater, der wäre bei der SS gewesen und dann gestorben. Irgendwelche Sachen hat er erzählt und habe ich gesagt, warst aber bestimmt traurig, als der dann gestorben war. Und hat er sich tatsächlich umgedreht. Der hat sich umgedreht und hat gedacht, von wem kam jetzt diese Frage? Der konnte sich noch nicht mal vorstellen, dass die Frage von mir kam. Also, weil das ja eine empathische Frage ist. Das werde ich nie vergessen. Das war irgendwie eigenartig.
Du bist zum ersten Mal zu einer Nazi-Demo gegangen und dann ist ja aus diesem Ansatz auch ein Film geworden. Mo allein unter Rassisten.
Der erste Film war Roots Germania, 2007.
Okay, ja. Das war der erste Film.
Aber das war ja dann doch ein ganzes Stück weit hin. Also, ich dachte immer, dass schon dieses Mitlaufen tatsächlich ein filmisches Projekt war, wo du primär als Journalistin dahingegangen bist, um darüber zu sprechen und dass das natürlich, wenn das so eine Afro-Deutsche macht, dann auch für die Zuschauerinnen und Zuschauer nochmal ein viel stärkerer Akt ist, diese Diskrepanzen zu sehen. Ich wusste gar nicht, dass so dieses primäre Motiv, wo du jetzt sagtest, nee, irgendwann ist es bei mir, hat es gegärt und gegärt und gegärt und du musstest das für dich machen.
Ja.
Und dieses Filmerische war nur Mittel zum Zweck. Aber genau. So hatte ich dich jetzt verstanden.
So war das. Und tatsächlich in diesem Knast, bei dem Knastprojekt, da gab es eine Situation, da sagte der Neonazi, den ich dort traf, da sagte der, du musst eigentlich dahin gehen, wo dein Vater herkam. Und ich, okay.
Der meinte im Sinne von Remigration, du sollst dorthin auswandern oder
genau,
was?
Ja, das hat er gesagt. Und da kam der erste Gedanke, ich hatte ein erstes Bild von einem Schnitt. Ich habe, weil das auch gefilmt wurde für das Projekt, habe ich gedacht, okay, dieser Satz, Schnitt, ich sitze im Flieger nach Ghana. Und das habe ich genauso gemacht im Film. Da kam der erste Gedanke, ich glaube, ich will einen Film machen. So, aber ich habe da noch nicht mit einem Sender gesprochen. Und dann war ich eben auf dieser Nazi-Demo mit 3000 Nazis und das konnte ich dann auch in den Film mit einbauen später. Aber da hatte ich auch noch keinen Vertrag oder so. Das war erstmal nur so.
War es dann eigentlich schwer, Sender zu begeistern für den Ansatz?
Oh ja, also da muss man sich natürlich vorstellen, ne, da kommt ein Exposé an von einer schwarzen Deutschen und da steht, sie trifft sich jetzt mit Nazis. Also da hast du ja natürlich auch Verantwortung als Redakteurin. Du kannst ja nicht einfach sagen, ja, dann mach das mal, ist ja eine schöne Sache, sondern du musst ja auch gucken, dass deine Leute da heil wieder rauskommen. Und das wussten sie natürlich nicht. Aber ich habe das, glaube ich, dann so glaubwürdig verkauft, sagen wir es mal so, dass sie dann gesagt haben, ja, ich glaube, du kriegst das hin. Und zwar lag das, glaube ich, daran, an meiner versöhnlichen Art. Also wäre ich jetzt nur auf Krawall gebürstet, dann würde das nicht funktionieren.
Und diese persönliche Art ist das, was du vorhin beschrieben hast, Deutschland als eine Familie.
Ja, ich bin da drin und ich muss mich da jetzt irgendwie behaupten gegen diese bösen Brüder.
Ja, aber das hört sich jetzt ja nicht persönlich an, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, wenn man sich behaupten muss gegen diese bösen Brüder, sondern es hört sich ja eher so leicht aggressiv an.
Nee, so habe ich das jetzt nicht gemeint, genau. Okay. Aber ich muss da irgendwie ja Schritt halten oder ja auf Augenhöhe kommen. Und das, oder behaupten, auf eine versöhnliche Art, kann man auch so sagen.
Aber nach Ghana zu fahren, wo du ja eine unter vielen gewesen wärst, was ich jetzt, also im Gegensatz, Katja sagte, man zieht sich zurück in die eigenen vier Wänden. Für mich wäre jetzt eher sozusagen, ja, ich gehe dahin, wo ich nicht auffalle. Ja, und in Ghana hättest du ja diese Stereotypisierungen auf eine ganz andere Art und Weise losbekommen. Natürlich dann mit anderen Begleiterscheinungen.
Also in Ghana, und das war wirklich, also das hat mich wirklich fertig gemacht. Ich bin in Ghana gewesen und habe da auf der Straße die Kids gefragt, bin ich eine Weiße oder eine Schwarze, was denkt ihr? Und dann schrien sie, Ubruni, und das heißt, ja, du bist eine Weiße. Und ich hatte wirklich Angst, nach Ghana zu reisen, weil ich dachte, wenn ich jetzt da nicht akzeptiert werde und hier ja auch irgendwie nicht, was mache ich dann? Und dann bin ich tatsächlich mit der Mitfahrzentrale von Berlin nach Casablanca gefahren. Dann war ich da 4 Tage in so einem Hostel.
Halt, Moment, wie alt warst du denn da mal bitte?
Da war ich, glaube ich, so 26. Ja. Dann bin ich mit der Mitfahrzentrale da hingefahren. Und dann war ich 4 Tage dort mit mir alleine in meinen Gedanken. War natürlich shoppen so ein bisschen. Aber ich habe vor allen Dingen nachgedacht, kann ich diesen Schritt wagen? Ich habe wirklich überlegt, ob ich diesen Schritt fahren kann. Ich habe mich nicht getraut, in den Flieger in Berlin einzusteigen und direkt in Ghana auszusteigen. Das ist totaler Wahnsinn. Ach, du brauchtest
Casablanca als Zwischenstopp.
Genau, und dann von Casablanca nach 4 Tagen kam dann die Idee, okay, du kannst es wagen. Und dann bin ich von dort nach Ghana geflogen, nach Accra, bin dann die Treppe runter, so auf das Lauffeld, habe erstmal den Boden geküsst und dann bin ich da halt so durch die Gegend. Und keiner wusste, dass ich komme. Bin dann bei irgendwelchen Verwandten am 24. Heiligabend aufgekreuzt. Und die hatten ein Riesenhaus mit einer Riesenmauer und ein Gärtner hat aufgemacht, Heiligabend. Und ich stand davor vor der Tür mit meiner kleinen Tasche und habe gesagt, ja, ich bin die Mo aus Deutschland. Und dann ist er erstmal wieder rein, hat dann gesprochen und dann kam sie an, guckt mich an, ah ja, okay, dann bist du die Kleine von Raphael Asumang. Und ich so, ja. Ah ja, komm rein.
Und dein Daddy war da auch dann?
Nee.
Der war da nicht?
Der war da nicht, nee, der niemand, war da nur nicht. Ich, ja.
Nur du und die Familie deines Vaters.
Das war eine Schwester.
Genau. Die Schwester, ja.
Ja, genau, die ihn aber verraten hat. Das ist ja auch nochmal interessant. Ja, mein Großonkel hat meinen Vater unterstützt finanziell zum Studieren in Deutschland.
Ja.
Ne? Also, dass er von Ghana nach Deutschland.
In einem Krimi gelandet.
Ja, dass er von Ghana nach Deutschland konnte. Und diese Tante, die hieß auch noch Monika, also wie mein vermeintlicher normaler Name, sie hatte meinen Vater verraten, der ist jetzt mit einer weißen Frau zusammen. Und mein Onkel, der ihm ja das Geld zum Studieren gegeben hat, hat dann gesagt, ja, dann komm mal wieder zurück oder komm nach England, aber du musst jetzt da weg oder ich streich dir halt das Geld. Und der war Wirtschaftsminister da in dieser Gegend, in der Ashanti Region. Das war Rassismus. Ihr guckt jetzt so, aber das war Rassismus von der anderen Seite.
Ja. Das war nicht gewollt. Mhm. Aber weil du gerade deinen Namen erwähnt hast.
Ja.
Überall auf deiner eigenen Webseite und so weiter wirst du ja als Mo bezeichnet. Ist jetzt
Mo mit Sternchen.
Ja,
das Sternchen war irgendwann die Idee von, da ist eine Sonne über mir, da habe ich so ein Sternchen, aber das ist auch schon 20 Jahre her oder so.
Gar kein Gender-Sternchen.
Nein, das mache ich schon ewig.
Das ist ein Künstlername, das war schon vor dem Gender-Sternchen
ja, schon da, das lange. Sternchen.
Danke, dass du mir das sagst, Katja. Ich dachte, sie hätte das mit erfunden, nicht?
Ach so, vielleicht war es eine Inspirationsquelle.
Das ist eine Sonne. Das müssen wir doch unseren Hörerinnen und Hörern sagen, dass Mo mit einer Sonne ist. Und wie kamst du auf diese Sonne?
Ich wollte mir einfach gute Laune machen, mein Name, und dann ist oben halt ein Sternchen oder ich sitze unter der Sonne. Das war so gedacht vor 20 Jahren oder so oder
und
für 15.
Dieses Nika, also dieses, also was du dann weggelassen hast von Monika, das war dir zu deutsch, zu unpassend.
Also Monika, ich weiß nicht, das passt überhaupt nicht zu mir. Außerdem, wer es ausspricht, muss 10 Euro Strafe zahlen. Das habe ich mit bei meiner Mutter eingeführt. Aber das passt irgendwie gar nicht zu mir. Nee. Ja, obwohl es hat eine schöne Bedeutung. Es heißt nämlich, es kommt von Monens, die Einsame und die Einzige.
Genau, die Einzige.
Ja,
so hatte ich das zumindest gelernt.
Also gar nicht
Monika,
mal so
die
übel,
Einzige. Ja, ja, was Exzeptionelles, was Einziges.
Apropos die Einzige.
Ja, aber nee, jetzt muss ich doch mal zurück. Halt, lass mich mal. Und was heißt Ya-Ahoma?
Ah, Ya-Akuma. Also Ya-Y-A heißt ein Mädchen am Donnerstag geboren.
Ach.
So, also Kofi zum Beispiel kennt man ja ganz viele Kofis. Ich glaube, das ist ein Junge am Freitag oder am Samstag geboren. Und so hat halt jeder Wochentag einen Namen. Und Akuma ist das Mädchen am Donnerstag geboren. Aber es heißt auch noch Gott. Und Akoma heißt Herz.
Also.
Und Asumang heißt kleine Wesen in kleinen Dingen. Alles drin, oder?
Ja, also super. Naja, aber der Nachname war ja gegeben. Aber die Vornamen, die, also da konnte ja in diesem Fall, das ist es, der Name deines Vaters.
Asumang, ja, genau.
Ja, Asumang. Ja. Das hat mir jetzt übrigens bei der Vorstellung falsch ausgesprochen. Ich habe das schon immer falsch ausgesprochen.
Nee. Hier sagt man Asumang. Alles okay.
Gut, also sonst hätte ich jetzt gesagt, man hätte mich ja auch schon mal vorher korrigieren können. Und das finde ich ja so schön. Also das ist ja fast schade, dass man das so aufgibt. Diese vielen Bedeutungen, die man mit so in die Wiege gelegt bekommt.
Ich finde das ganz schön. Also ich kann es ja immer erzählen. Im Deutschen gibt's das gar nicht so,
nein,
dieses Blumige. Also ich mag das sehr gerne in der türkischen Sprache. Mhm. Da gibt's ja wahnsinnig viele schöne kleine Bilder, kleine Geschichten über einzelne Worte. Und es ist sehr blumig. Das haben wir in unserer Sprache nicht so. Ja.
Nee, da ist der Hans der Hans und der Klaus der Klaus. Da verbinden sich höchstens historische Figuren mit, die diesen Namen hatten. Aber nicht diese Geschichten, nicht diese Narrative.
Güle Güle heißt übrigens, das ist ja auch so eine Sache, ne? In Deutschland, macht man sich dann lustig eher über sowas. Gülle Gülle sagt man dann so. Aber das heißt eigentlich lachend, lachend. Geh lachend, lachend. Ist das nicht schön?
Das ist wunderbar.
Das ist doch super. Ja?
Aber ich muss jetzt meine Eltern haben mir in mein Kinderfotoalbum geschrieben, dass sie sich bei meinem Namen entschieden haben, Kat wie Katze und Ja wie Ja zum Leben. Also vielleicht nicht so lyrisch, aber sie hatten sich Gedanken gemacht. Ich wollte aber nochmal zurück zu der Bezeichnung Monika, Einzigartige. Ein Film von dir heißt Mo allein unter Rassisten und Nazis.
Das die Aria.
Das klingt ja so ein bisschen besorgniserregend. Sehr gefährliche Situation, ja. Hatte sofort die Assoziation allein unter Wölfen. Warst du denn immer allein in deiner Thematisierung von Rassismus und in deinem antirassistischen Engagement? Oder gab es irgendwann noch den Moment, wo es so ein Erleben von Gemeinsamkeit gab und Solidarität?
Also ich dachte lange wirklich, ich bin komplett allein mit diesem Thema. Also ich habe aber auch selber da nicht drüber gesprochen, weil ich mich natürlich auch geschämt habe. Ist ja
und
auch
deine
klar.
Eltern haben dir die da nicht, also die haben dich gezeugt, die mussten ja irgendwie eine Vorstellung haben, dass es jetzt ihre Tochter nicht das Einfachste ist, in dieser weißen Welt groß zu werden.
Naja, also ach, das war alles ein bisschen eigenartig bei uns. Also meine Mutter, Gott hab sie selig, lebt ja jetzt nicht mehr, aber da waren auch seltsame Dinge. Sie konnte mit dem Thema nicht so gut umgehen. Und ich sag das jetzt mal, es ist wirklich etwas hart, aber wenn Leute sie gefragt haben, oh, was ist denn das für ein Kind? Und dann hat sie gesagt, das habe ich mit der Brotkruste aus dem Urwald gelockt.
Oh. Ja, das würde mich ja völlig fertig gemacht haben.
Ja. Also solche
das heißt,
Sachen. Also
meine Mutter konnte im jungen Alter von dir quasi distanziert.
Meine Mutter konnte damit nicht umgehen. Dann hat sie halt so ihre Witzchen gemacht.
Ach, und der Kompensation von Überforderung, oder?
Genau, ja.
Ja, aber als
oder beim Bettenmachen gefunden. Also das habe ich halt
das
in Erinnerung.
Das ist schon sehr verletzend.
Ja.
Ich weiß, meine Mutter ist manchmal, wenn ich was getragen habe, was sie unmöglich fand, ist sie auf die andere Straßenseite. Schon das hat mich ja also zutiefst verletzt. Aber wenn ich das höre, ist ja sozusagen so eine Gehweg-Abstinenz da nichts dagegen.
Ja, das war also schon ziemlich heftig. Also diese Ablehnungsgeschichten sind in meinem ganzen Leben durchgängig drin. Und deshalb auch dieser Sprung, tatsächlich sich jetzt mit dieser Ablehnung direkt
natürlich,
auseinanderzusetzen,
natürlich, jetzt verstehe
habe
ich
mit
das
der Mutter
besser.
Gemacht. Dann habe ich es halt mit den Nazis gemacht.
Ja,
so,
ja.
Da habe ich mich an das Thema.
Und dein Vater kam da auch gar nichts.
Also mein Vater war ziemlich cool, aber der lebte halt nicht bei uns, ne? Also der hat ja dann meine Mutter dann irgendwie verlassen und ist nach England gegangen. Und ich habe ihn aber mal gefragt, also wie soll ich mich jetzt verhalten? Bin ich eigentlich, wohin gehöre ich eigentlich? Und dann hat er gesagt, ja, du gehörst zu mir und du gehörst auch nach Ghana. Also Ghana ist auch dein Zuhause. Und ja, also ansonsten hat er auch immer gesagt, du kannst beides sein, du musst dich nicht entscheiden. Das war auch ein ziemlich toller Satz, den
Konntest
ich leider zu
annehmen?
Spät gelernt habe.
Konntest du das annehmen, beides zu sein, ohne dich entscheiden zu müssen?
Nee, also ich habe tatsächlich mein Leben lang immer versucht, entweder das eine oder das andere zu sein. So entweder Rastafari Homies oder ich war halt nur mit meinen weißen Freunden und Freundinnen zusammen, aber... Also, dass ich beides sein kann, dass ich Brückenbauerin sein kann, das ist mir überhaupt nicht in den Kopf gekommen. Und das war schon was ganz Besonderes, als mein Vater mir das gesagt hat.
Aber eigentlich bist du das doch erst genau geworden.
Jetzt bin ich die Brückenbauerin.
Ja.
Ja, jetzt bin ich sie.
Ja.
Dein Engagement begann ja lange, bevor es Black Lives Matters Demos gab.
Das stimmt.
Die gab es ja auch hier. Hat das noch was mit dir gemacht, dass dann auf einmal sozusagen so eine Thematisierung gab von Rassismus?
Also ich kenne das nur so, ich rede über Rassismus und die Leute sagen, ach, das gibt's doch gar nicht.
Krass.
Ja, deshalb habe ich damit wirklich Jahre, Jahrzehnte auch verbracht. Also schon als ich den ersten Film gemacht habe, das kann ich mir nicht vorstellen und ich schaue dir doch den Film an. Und dann kam Black Lives Matter und dann wurde wirklich endlich darüber gesprochen und das fand ich sehr, sehr toll und auch sehr, sehr wichtig. Und diese Geschichte mit George Floyd habe ich zwar nicht in diesem Ausmaß erlebt, aber ich wurde auch schon von der Polizei zusammengetreten. Deshalb hat es mich eben doppelt auch berührt. Und ich fand es wichtig, dass sich die Menschen damit auseinandergesetzt haben. Sie haben auch plötzlich auch gesehen, dass sie auch Privilegien haben. Das ist ja nochmal ein ganz anderer Punkt. Also ich bin ja eher in diesem Dialogthema unterwegs, aber es gibt andere Leute, die reden viel über weiße Menschen haben Privilegien und die wissen das einfach nur nicht. Und dazu machen sie auch ganz viele Übungen, weil also meistens würden weiße Menschen dann sagen, ja Quatsch, du kannst doch auch eine Wohnung finden, du kannst doch auch einen Job finden oder so. Und dann gibt's so ein Spiel, du musst zwei Schritte nach vorne gehen, wenn du die wenn du die Frage mit Ja beantworten kannst. Also zu diesem Privilegien-Thema, kannst du mit deinem Gesicht eine Wohnung finden. So, und was weiß ich, Michaela Schmidt geht zwei Schritte nach vorne, Moazumang, Ali Öztürk bleiben auf der Linie stehen. So, kannst du mit deinem Namen einen Job finden? So, die gehen wieder nach vorne, die Mehrheitsgesellschaft, die anderen bleiben wieder stehen. Und nach 10 Fragen, wenn sie dann vorne angekommen sind, sagt dann die Person, die die Übung angeleitet hat, jetzt dreht euch bitte mal um. Alle drehen sich um, ich brauche mich nicht umzudrehen, ich stehe ja eh noch auf der Anfangslinie. Aber die, die vorne sind, die werden dann plötzlich bewusst und merken, ach du grüne Neune, da ist ja meine beste Freundin, Aische, die steht da noch ganz am Anfang. Wie kann das passieren? Und dann merken sie plötzlich, ah, ich habe ja wirklich Privilegien. Das finde ich total interessant.
Das machen wir jetzt auch an Schulen. Es wurde gerade auch ein Film genau mit dieser Methode gedreht. Einfach um klarzumachen, bei Kindern, die aus ganz unterschiedlichen sozialen Verhältnissen kommen, genau mit solchen Fragen, ja. Bekommst du vorgelesen? Was für eine Sprache sprecht ihr zu Hause? Wie viele Bücher habt ihr? Und immer wenn das Ja war, konnten die nach vorne treten und dann sieht man in diesem Film also, wie dann auf einmal die Augen aufgehen und es einem klar wird oder den Kindern sichtbar klar wird, welche Privilegien sie haben und dass das Leben ja hinter dieser Schulmauer der anderen Kinder ein ganz anderes ist.
Ja, das ist auch sehr, sehr wichtig, dass man sich dessen bewusst wird. Und da muss man es halt so ein bisschen trainieren. Aber was auch daraus entstanden ist, finde ich jedenfalls, dass man oft ja dann auch von Migrantenseite dann auch eher gesagt hat, oh, du hast das jetzt wieder gesagt. Das darfst du aber nicht sagen. Du bist jetzt nicht mehr mein Freund oder Freundin. Also ich finde, das ist man ist teilweise so ein bisschen drüber gegangen. Also es war plötzlich diese versöhnliche Art, ach Kalle, was hast du da gerade gesagt? So, das gab's dann plötzlich nicht mehr. Dem Moment, wo man sich bewusst wurde.
Das haben wir da auch gesehen, dass diese Bewusstmachung auch zu dem Gegenteil führen kann. Also das ist dann Distanzen schafft, die vorher gar nicht da waren, aber indem man sie so offensichtlich macht, die Kinder dann sagten, ja, aber dann gehört sie ja gar nicht zu mir. Dann ist sie nicht gut genug. Ja, also dass man auf der einen Seite die Privilegien kennt, aber dann auf der anderen Seite so eine In-Group-Out-Group auch immer Definitionen vollzieht, die man vorher gar nicht hatte. Du warst ja dann sehr erfolgreich, ziemlich schnell mit deinen Filmen. Ja, du warst für die Grimme-Preise nominiert. Kam dir das eigentlich dann zynisch vor? Also das fragte ich mich immer, als ich das dann so ein bisschen verfolgt habe. Ja, da begibt man sich in so Gefahren. Macht das eigentlich, weil man sich von der Mehrheitsgesellschaft abgeschoben fühlt, weil man sich nicht zugehörig fühlt. Und dann wird das auch noch preisgekrönt.
Das habe ich so noch gar nicht gesehen. Ehrlich gesagt, ja, könnte man so sehen. Aber ich habe mich ehrlich gesagt eher gefreut, weil ich ja eine Mission hatte. Ich wollte mit dem Film oder mit den Filmen in Schulen. Und dann dachte ich, das kann mir dabei helfen. Deshalb habe ich mich also eher nur gefreut. Aber ja, du hast recht. Ja.
Wahrscheinlich war es auch ermutigend, weil um nochmal zurück auf die Gemeinschaft und Solidarität, gibt ja viele, die irgendeine Art von Ausgrenzung, Diskriminierung, rassistische Diskriminierung hierzulande erleben. Leider, ich habe das Gefühl, da gibt es auch wieder eher eine Tendenz, dass das zunimmt im Zuge des ganzen rechtspopulistischen Aufschwungs.
Extrem, extrem. Und im Osten, oh meine Güte, was habe ich da schon alles wieder gehört und gesehen? Also das ist
würdest
so traurig,
du das auch sagen, dass wenn du jetzt in den Osten fährst, dass die Ausgrenzung nochmal viel schlimmer geworden ist?
Finde ich ja. Leider muss ich das sagen. Ich finde es eigentlich auch sonst ziemlich blöd, dass man sagt, ja, der Osten ist so rassistisch und der Westen ist es nicht. Stimmt natürlich nicht. Der Westen ist es auch. Aber im Osten hat das dann doch nochmal eine andere Qualität. Also besonders, wenn man so auch in kleinen Städten unterwegs ist. Und dieses Wording, was da eine Normalität hat, das ist wirklich unter aller Kanone. Also so würde man hier in Berlin niemals sprechen. Aber da wirst du ja auch nicht gestoppt. Da redet man einfach rassistisch. Das ist dann halt einfach so.
Ja, man hat diese soziale Erwünschtheit, glaube ich, so nicht drauf. Wobei wir bei der Ethikkommission jetzt am letzten Mittwoch diese Jahrestagung hatten. Und das Abschlusspanel ging dann auch über die Migrationsgesellschaft. Und das Thema dieser Jahrestagung war gelingende Solidarität, wo man mir dann auch sagte, ja, also Amina Sehi, ja, sagte, er wird das erste Mal jetzt angesprochen. Er ist in Deutschland geboren, ja. Und das erste Mal wird er gefragt, was für eine Nationalität oder woher er denn kommt. Dass das mit anderen Ausdrucksweisen, aber alleine, dass das gefragt wird, ja doch sehr deutlich jetzt wieder offensichtlich etwas ist, was man einfach so sagen darf, was sozial akzeptiert ist.
Aber das ist noch normal. Also es
für ihn war das nicht normal. Also er hat auf diese Fragen dezidiert gesagt, wir sind so weit, dass ich das erste Mal in meinem Leben gefragt wurde.
Tatsächlich? Ja. Ah, okay.
Also insofern, klar, es ist ein großer Ost-West-Unterschied wahrscheinlich da.
Wobei aber im gesamteuropäischen Rahmen ist ja der Osten eher normal, also eher der Standard. Leider. Also ja, wenn du dir ganz Europa anschaust, ne, die Wahlabfolge von Rechtspopulisten sind
nein, Katja, das Einzige, in ganz Europa. Was ich wollte jetzt durch diese kleine Intervention ist, dass ich da nicht so ein Häubchen über den Westen lege, weil wir auch hier diesen Antisemitismus zunehmend wiedersehen.
Aber was schön ist, ich erlebe ja auch Menschen, die eben tatsächlich an meiner Seite stehen. Und da gibt es so fantastische Leute im Osten. Oh Gott, und dann denke ich immer, die stehen da allein auf weiter Flur, die müssen noch mehr unterstützt werden. Jetzt bricht das ja alles zusammen, gerade mit den Förderungen. Und das tut mir so leid, die kämpfen da. Also wir haben Leute besucht, die wirklich nach den Wahlen wirklich zusammengebrochen sind, weil sie nicht mehr konnten.
Jetzt war ja dieser Marsch oder dieses mit diesen Neonazis laufen eigentlich erst die Vorstufe von dem, was du vorhin erzählt hast, was so dein eigentliches, ja, so der richtig kalte, eiskalte Sprung war. Erzähl doch darüber nochmal.
Das musst du jetzt nochmal sagen, die Vorstufe.
Also du hattest ja dann, also es war ja der Kuckucksclan und das muss ja dann nochmal was ganz anderes auch von der Heftigkeit gewesen sein. So hatte ich das vorhin verstanden.
Der Kuckucksclan. Ja, also das Treffen mit dem Kuckucksclan war dann schon wirklich ein Highlight in meinem Leben. Also ich habe es mir wirklich gegeben. Also weil ich einfach immer noch nicht zufrieden war. Jetzt mittlerweile, glaube ich, könnte ich mit jedem Nazi sprechen. Aber da wusste ich es eben noch nicht. Und ich bin da lang gefahren mit meinen beiden großen, blonden, blauäugigen Kamerafrauen, die das mitgemacht haben, dieses Abenteuer. Und dann haben wir eine Tankstellenfrau getroffen und die haben gesagt, ja, da unten ist ein Traktor mit Rebellenflaggen, ja, fahren, oh, amerikanische. Und da musst du in den Wald rein und da ist dann der Ku Klux Klan und da gibt's dann diese Kreuzverbrennung. Das war in Amerika. North Carolina an der Grenze zu Virginia. Im Wald, nach rechts und links, 30 Meilen, nix.
Ihr wart drei Frauen.
Ja, und ein Tonmann. Ja. Der hätte aber nichts ausrichten können. Ja. Und dann war das natürlich schon echt ein Highlight, weil ich wirklich dachte, ja, das könnte es jetzt gewesen sein. Ja, also ich bin wirklich weit gegangen. Also ich weiß auch nicht, warum habe ich das so übertrieben, aber
was hast du denn übertrieben? Naja, dahin zu gehen oder das, was du denn da
an... Ich hätte da erschossen werden können. Also die hatten auch zwei Maschinengewehre auf dem Rücksitz von ihrem Auto. Also die hätten mich einfach da platt machen können. Ich habe das aber gemacht und ich war da auch so, also weil ich hatte ja vorher schon auf diesen vielen Demos und alle möglichen Neonazis da getroffen, gesprochen und dann dachte ich, ja, das kann ich auch und zwischendurch ging mir dann schon irgendwie die Muffensausen, ja. Aber dann im Gespräch, ja, da war ich dann plötzlich auch wieder.
Du hattest dich nicht angekündigt, oder? Hattest du dich angekündigt?
Ich hatte mich auch nicht angekündigt.
Nee, du stehst da vor der Tür.
Was hat Wald? Also ja, im Tür. Wald. Auf dem Parkplatz sollte ich warten.
Du stehst auf dem Parkplatz?
Ja, ja.
Rufst? Du musst ja irgendwie ein
Gelände. Ich habe angerufen.
Okay.
Angerufen. Und dann ist da nie einer rangegangen.
Okay, und dann stehst du und rufst, hallo, ich bin Mo, ich möchte mit Ihnen über Rassismus reden. Oder was ist so deine Einstiegsfrage? Wie spricht man Ku Klux Klaner an?
Also erstmal bin ich hingelaufen,
hab die
beiden Maschinengewehre auf dem Rücksitz gesehen und dann habe ich mir die Person angeschaut. Also ich lebe ja auch sehr viel so über die Sinne und habe so einfach dieser Person und das war wie so ein Wesen, dieser Mensch mit dieser Ku Klux Klan Haube und sein Kumpel daneben vermummt und habe dann so diese Stimmung auch wahrgenommen.
Der hatte die Haube auch gleich zu Beginn auf.
Das volle Programm, diese lange Kutte und alles. Mhm. Und bei den Augen hast du dann quasi nur zwei dunkle Löcher gesehen und da konntest du halt nicht reingucken. Du wusstest halt nicht, wie er drauf ist. Außer er hat seinen Kopf ein bisschen zur Seite gemacht und da war hier die Halsschlagader. Also die habe ich gesehen. Ja, und die war auch manchmal ein bisschen dick und dann habe ich dann etwas normalere Fragen gestellt. Was habe ich gefragt? Ja, was macht ihr? Warum verbrennt ihr ein Kreuz? Also eigentlich simple Fragen, weil ich war nie vorbereitet auf meine Fragen, also auf
wie
das Interview.
Wie, du warst nie vorbereitet?
Ja, genau, ich war nie vorbereitet. Das war, also das ist so.
Das ist deine Methode.
Das ist meine Methode, genau, ja.
Aha. Intuition.
Ja.
Als Methode.
Ja, offensichtlich.
Also ehrliches Treffen mit jemandem. Ja, und ehrliche Fragen, weil ich wirklich nichts weiß. Also ich weiß, die verbrennen ein Kreuz, aber dann frage ich halt, warum verbrennt ihr ein Kreuz? Dann sagt er, für Jesus Christus. Dann sage ich, ja, aber Jesus liebt doch auch die Schwarzen. Da wackelt nur die Mütze. Und dann hat's bei dem irgendwie Klick gemacht. Ja, also solche Sachen
interessieren mich. Was heißt, es hat einen Klick gemacht?
Es hat, glaube ich, Klick gemacht, weil ich denke, dass in seiner Bubble fragt ihn ja keiner, warum verbrennen wir das Kreuz? Es ist halt einfach gesetzt.
Ja,
das ist gesetzt, das ist das Kreuz. Das ist schon immer so gewesen. Der Urgroßvater vom Ku Klux Klan und so hat es auch schon so gemacht. Dann machen wir das auch. Aber da fragt ja keiner nach. Und wenn dann jemand kommt und sagt, Moment mal, ich bin schwarz, ihr verbrennt hier ein Kreuz für Jesus. Jesus steht für Liebe. Jesus liebt doch auch die Schwarzen. Also das war für den einfach so, es hat einfach Ups gemacht in seinem Kopf.
Minimalinvasive Frage, die aber womöglich eine Erschütterung ausgelöst hat.
Ich glaube schon. Also ich habe auch diesen Moment sehr geliebt, ja. Also später im Schnitt habe ich gedacht, wow, das ist ja wirklich cool. Es ist mir live gar nicht so krass vorgekommen, aber im Schnitt dachte ich, boah, diese Pause, die lasse ich genau so drin. Und die schneide ich nicht raus, sondern der steht dann einfach da und dann wackelt er so ein bisschen mit dem Körper, die Mütze wackelt und er denkt nach und man spürt das total. Das finde ich echt schön.
Das heißt, du schneidest auch deine Filme selbst?
Ich bin immer im Schnitt mit dabei, ja. Mhm. Ja.
Und das ist auch das, was du jetzt noch machst? Bist du jetzt in der Vorbereitung eines neuen Films oder wie können wir uns dein jetziges Leben?
Genau. Also Vorbereitung vom neuen Film, wenn ja, dann würde ich aber jetzt nicht drüber sprechen, sagen wir es mal so. Genau.
Ist das so unter Filmemacherinnen, dass man dann darüber nicht spricht? Wir sind jetzt ja beide nicht aus dem Metier.
Also meine Freunde sagen immer zu mir, dein zweiter Name ist geheim.
Weil man das so macht in der Branche oder weil du dich damit wohler fühlst?
Nee, weil ich das so machen muss, weil sonst spricht ja keiner mit mir.
Okay.
Ja, ich fliege immer unterm Radar.
Ah, ich verstehe.
Ja.
Aber du hast einen Aufkleber mitgebracht und der ist, glaube ich, nicht für unseren Radar gedacht. Darauf steht Mo, roter Doppelpunkt, Lab. Was hat es damit auf sich?
Du musst jetzt auch noch Katja die Icons erklären,
ja,
sonst kann man sich
das
nicht vorstellen.
Über der Schrift sind zwei Köpfe, die einander zugewandt sind. Der eine hat ein Herz, ein ausgemaltes rotes Herz und der andere hat ein zerbrochenes Herz. Sie schauen sich beide an und drunter steht Mo, Doppelpunkt Lab.
Ja, also das ist sozusagen die Weiterführung meiner Arbeit. Ich habe dann irgendwann gedacht, so die Leute fragen immer, ja, wie kann ich das auch lernen, da mit den Leuten so cool zu bleiben und mich eben nicht so getriggert zu fühlen. Und dann habe ich tatsächlich den Frank kennengelernt und der ist Coach und macht das auch schon sehr, sehr lange und auch in der Demokratiearbeit tätig. Und dann haben wir Übungen entwickelt und jetzt bringen wir den Leuten bei, dass sie eben auch vor Rassisten, vor Frauenfeinden, vor homophoben Menschen, Antisemiten oder sonst wie antidemokratischen Leuten stehen können und ihre Fragen stellen, ohne sich getriggert zu fühlen. Das bringen wir ihnen bei. Und Das Format heißt Dialogbotschafterin und das ist so ein Eintages-Workshop und dann begeben sie sich quasi mit diesem Workshop auf die Reise. Und dann habe ich hier noch andere Kärtchen mitgebracht. Die gehören zur Motzbude. Das ist so ein Format, was wir mit den DialogbotschafterInnen machen. Also die sitzen dann in einem Zelt auf Stühlen und vor ihnen ist ein Lehrerstuhl. Und draußen sind Passanten, die gehen einkaufen oder wir haben Firmen oder Schulen angefragt, wer sind denn bei euch die Motzer? Schickt sie bei uns vorbei, dann kriegen sie einen Motz-Slot und dann kommen sie und müssen motzen. Und die Karten,
ach, kleine habe ich auf Befehl zu motzen?
Ja, genau, auf Befehl, genau. Eine habe ich Rita Süßmuth vorhin schon gegeben, die fand sie so klasse. Also es Motzen und Meckern, Mini-Motz, Maximal-Motz und Rita Süßmuth hat Ich brauche mal nur ein Ohr genommen. Genau. Und mit diesen Karten gehen die Leute dann rein, setzen sich gegenüber eines Dialogbotschafters oder Dialogbotschafterin und dann haben sie einen Motz-Slot, den sie selber festgelegt haben, von 10 Minuten, 15 Minuten, 20 Minuten, eine halbe Stunde und dann müssen sie motzen, ja. Also, wer nicht motzt, fliegt raus.
Nicht, dass
ja
einem der Redestoff ausgeht, wenn du 20 Minuten motzen und meckern musst.
Ach, ich könnte das auch, ja. Aber was passiert denn dann mit mir? Also, ich motze, also das wollen wir jetzt nicht ausprobieren. Dafür reicht jetzt unsere Zeit nicht. Und was macht ihr dann? Was machen dann die Botschafter mit mir? Also, ich motze jetzt 20 Minuten und dann?
Genau, und wir hören nur zu.
Ja.
Also wir kommen nicht mit einer eigenen Meinung. Also das ist völlig egal, was wir jetzt denken, sondern wir hören dir zu,
ja,
und wir tauchen mit in deine Welt ein.
Ja.
Und dann, wenn du jetzt irgendwas sagst, wo wir denken, oh, das ist komisch, dann fragen wir eben nach.
Ja.
Ne? Und wenn da jetzt zum Beispiel Leute kommen, die die das N-Wort sagen oder auch sagen, ich habe schon mal das N-Wort gesagt, jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen, dann sagen wir nicht, oh, du musst wieder gehen, sondern erzähl doch mal, warum hast du das N-Wort gesagt? Wann hast du es denn zum ersten Mal gehört? Von wem hast du es gehört? Wer benutzt es denn sonst noch in deinem Umfeld? Und wie sind denn die Reaktionen von denen, zu denen du es sagst, das N-Wort? Also wir versuchen, die Person nicht zu stoppen, sondern im Gegenteil, wir tauchen mit in den Wahnsinn ein und wollen das alles ganz genau wissen. Und das hilft den Leuten tatsächlich und sie fühlen sich auch gesehen.
Mhm. Ja. Aber gleichermaßen ist es eine Art therapeutischer Prozess.
Vielleicht ist das ein therapeutischer Prozess. Also die DialogbotschafterInnen, die mögen das sehr gerne, ja, weil sie einfach das Gefühl haben, dass sie dann eben auf diese Art nicht mehr in der Rage sind, so wie vorher, haben alle nur Nazis raus, oh, die müssen alle weg, die müssen wir zum Mond schießen oder sonst was, ne? Das haben sie vielleicht vorher gedacht. Also viele Leute kommen zu uns, die sich eigentlich normalerweise nicht im Griff haben. Und dann lernen sie eben diese moige Art eben mit Leuten zu sprechen und das beruhigt sie auch. Also das ist dann tatsächlich auch nochmal eine Eigentherapie für die Dialogbotschafterin.
Aha, interessant. Und ist ja quasi so ein Moment der Deeskalation dann.
Ja.
Kann man das so sagen?
Ja. Und wir motivieren die Leute, sie dürfen wirklich alles sagen, was sie sonst auch tun, nur tun sie es dann eben im Kontext von Rassisten, AfD, und so weiter. Weil sie wissen, da dürfen sie es. Wenn wir aber sagen, dann haut doch ab, dann werden sie ja einfach nur noch tiefer da reingeschoben. Und deshalb sagen wir jetzt auch hier, bei uns darfst du das auch sagen. Aber wir wollen es genau wissen.
Wir versuchen ja immer, Takeaways oder Lessons learned so festzuhalten für Leute, die selber in einer Situation sind, wo ein Sprung womöglich notwendig ist. Das, was du erlebt hast, Ausgrenzung, Rassismus, das passiert sehr vielen. Den Weg, den du gewählt hast, das zu bearbeiten, der ist faszinierend. Der ist jetzt vielleicht nicht für jeden, also sagen wir mal, mit zwei blonden Kamerafrauen zum Ku Klux Klan fahren und denen zu fragen, ist jetzt vielleicht nicht das Mittel der Wahl, was jedem sofort zur Verfügung steht. Was würdest denn du so mitgeben wollen? Was wäre deine Empfehlung, ganz kurz und knapp auf den Punkt gebracht?
Ich glaube, ich würde ein kleines Büchlein mir zulegen und da eine kleine Reise draus machen. Und zwar würde ich sagen, die Reise fängt an, indem man erstmal das Problem, was man hat, aufschreibt. Dafür hat man dann eine Woche Zeit und am Ende dieser Woche sind ein paar Seiten vollgeschrieben. und man muss danach aber nicht den zweiten Schritt gehen. Das ist aber ganz eigenartig, was dann passiert, weil du hast dich dann mit dem Problem auseinandergesetzt und dann willst du doch auch irgendwie damit was machen. Nächste Aufgabe, du musst es jemandem sagen. Überleg mal, wem könntest du es sagen? Dann hast du wieder eine Woche Zeit, dann schreibst du halt ein paar Namen auf, vielleicht fällt dir auch nur eine Person ein und am Ende wieder, du musst aber jetzt nicht weitermachen. Und dieses, du musst jetzt nicht weitermachen, Moment mal, jetzt weiß ich mein Problem, jetzt weiß ich, wem ich sagen könnte, jetzt sage ich es einfach. So, und dann gehst du eigentlich immer weiter, aber halt ganz langsam und dann auch gechillt irgendwie.
Also ich würde jetzt meine Takeaways, ich bin mal gespannt auf deine Takeaways, weil das ist ja wichtig, dass man so etwas mitgibt den Hörerinnen und Hörern. Und die Situation von dir ist jetzt ja in der jetzigen Zeit alles andere als ungewöhnlich. Und ich habe jetzt mitgenommen, dass Diskriminierungen brutal hart sind. Und ich habe mitgenommen aus dem kleinen Spielchen, was du berichtet hast, dass sie so jenen, die diskriminieren, gar nicht unbedingt bewusst sind. Und dass man, wenn man diskriminiert wird, dazu stehen muss, aber dass man sich auch aktiv damit auseinanderzusetzen hat und eben nicht aggressiv, nicht lamoyant, sondern eher aufklärerisch. So, das ist ein hartes Takeaway.
Könnte man so machen, muss man nicht, ne?
Ja. Man vielleicht, ja, wenn man dann zu dir kommt, zu diesem Motzen und so etwas, vielleicht ja auch lernen könnte. Das ist ja eine relativ, so stelle ich mir das zumindest vor, gute Art. Da bräuchte man ja vielleicht jetzt keine ausgebildeten Personen, aber wenn man Leuten dann mal sich selbst anvertraut und so eine Viertelstunde nicht aggressiv, eher mit einem Zusammengehörigkeitsgefühl, nochmal dieses Bild, wir sind eine Familie, wir sitzen letztendlich in einem Boot, solche Selbstaufgaben macht der Selbstheilung. Das kommt mir jetzt nicht realistisch vor, weil ich mir jetzt so als weiße Frau so eine Situation auch gar nicht vorzustellen vermag.
Da muss ich aber dazu sagen, also bei mir war es ja nicht nur die Morddrohung, also ich wurde auch als Taxifahrerin, ist mein Kopf aufs Taxidach draufgeschlagen worden.
Ich sage ja, das
und,
ist ja viel mehr
ich hatte
als
so krasse Erlebnisse in der Straßenbahn, wurde ich gewürgt von einer Haltestelle zur anderen und also ich habe wirklich auch viel körperliche Gewalt erlebt, deshalb, also bei mir ging es gar nicht anders.
Aber diese körperliche Gewalt ist ja heute nicht vorbei. Das ist ja kein, wo man jetzt sagen könnte, das war früher so. Wir haben ja gerade darüber gesprochen, dass wir ein Revival haben von genau solchen Situationen.
Ich würde tatsächlich auch sagen, also Leute, die meine Hautfarbe haben, denen würde ich jetzt nicht raten, geht mal da raus und redet mal mit Nazis oder so. Aber auf jeden Fall würde ich Ihnen raten, das nicht so alleine zu machen, wie ich das gemacht habe. Ich habe das, ich habe mich immer so zurückgezogen am Anfang und nicht darüber geredet. Und wenn ich da Vorbilder gehabt hätte, hätte ich es schön gefunden, wenn jemand gesagt hätte, Mensch, rede über deine Probleme, erzähl's deiner Mutter, erzähl's deinem Vater, erzähl's deiner besten Freundin, erzähl's einfach, das muss raus. Und such dir eine Community, die dich schützt. So, das habe ich alles nicht gemacht. Das war wirklich ein großer Fehler. Aber das würde ich den Leuten raten, die tatsächlich auch von diesem Rassismus betroffen sind, ne? Mhm.
Und ich glaube, da haben deine Filme, deine sozusagen, ja, mit dazu beigetragen, auch dass es nochmal mehr Sensibilisierung gibt. Weil wenn es einen Fortschritt gesellschaftlich gibt, dann, dass es eine stärkere Sensibilisierung gibt, was Rassismus anrichten kann. Ansonsten glaube ich, angesichts auch der Rechtsentwicklung, dass die Gefahren, Gewalttätigkeiten ja auch wieder zunehmen. Das ist insofern, ich will ganz ehrlich sein, ich habe, als ich von deiner Methode gehört habe, am Anfang gedacht, oh, das ist schon auch ein bisschen akzeptierende Sozialarbeit und ist das der richtige Weg? Aber ich glaube, das Zentrale, was mich beeindruckt hat, wie du es erzählt hast, war dieses so nicht in die Erstarrung gehen, etwas Unerwartetes tun und bist halt total zur Akteurin und bist halt das Subjekt gewesen, pass auf. Also sozusagen die Akteurin und ja, nicht nur die Regisseurin des Films, sondern auch deines Lebens. Und das finde ich ist so ein ganz, was ganz Ermutigendes. Und wie man das dann für sich selber überträgt, da muss dann vielleicht auch jeder seinen Weg finden.
In jedem Fall, wenn man sich mit dem Problem auseinandersetzt, wird man stärker.
Das war doch ein Wunder. wunderbares Schlusswort. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank.
Ja, das danke war euch. Das war wirklich schön. Wirklich cool.
So, und für alle Fälle, falls wir mal wieder Ärger haben, zum Beispiel, weil es im Berufsverkehr die S-Bahn wieder stocken bleibt, ziehen wir jetzt mal eine Motzkarte. Da haben wir schon mal auf ein. Ich nehme hier Meckern, Motzen. Motzen und Meckern.
Moment, da muss ich jetzt erstmal schauen, was ich noch zur Auswahl habe. Also ein Mini-Motz bin ich ja nicht, dann bin ich ein Maximal-Motze.
Kommt gerne vorbei.
Der Sprung ins kalte Wasser wird produziert von mir, Jan Wetzel. Das Sounddesign kam von Bonnie Stoeff. Abonnieren könnt ihr den Podcast auf den üblichen Plattformen, mit Video nun übrigens auch auf YouTube. Folgt uns und hinterlasst uns doch gern eine gute Bewertung.